Probier mal einen kleinen Schluck Wasser, bevor wir hier starten.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich wurde hier schon gut mit alkoholfreiem Bier versorgt.
Genau.
So ein richtig langsamer Start, das ist schön. Erstmal reinkommen.
Ja, ganz entspannt durch. War jetzt auch 2 Tage unterwegs zum Wochenstart, bin auch erst heute Nachmittag wieder zu Hause.
Oh, sehr gut, dann passt das ja.
3-4 Stunden und von daher. Ich fahre ja momentan mit dem Zug durch die Gegend, ein Abenteuer.
Ich habe schon gehört.
Ja.
Aber funktioniert das gut?
Ja, man braucht irgendwie viel Zeit, ne? Also die Fahrten selber sind gar nicht das Zeitzehrende, sondern das Gewarte und die Zubringer und
es entschleunigt.
Diese Dinge. Ja, ich weiß nicht so, weil so, wenn das so kalt draußen ist und so uselig, stehst du da am Bahnhof, bist nicht warm genug angezogen, das ist üblich.
Für mich klingt das wie Mimi, Mimi, Mimi.
Ja, ist auch so.
Das ist die gerechte Strafe.
Wie gesagt, und da laufen ja auch komische Leute auf den Bahnhöfen rum, das ist ja das Nächste.
Ja, Leipziger Bahnhof ist auf jeden Fall immer spannend.
Na, ich bin dann nach Bremen gefahren und musste in Hannover 1 Stunde warten.
Ja.
Also eine knappe Stunde. Jeweils auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Und da waren schon eigenartige Menschen. So, keine Ahnung. Auf der Hinfahrt gestern hat sich immer jemand hinter mich gestellt und ich fand es so unangenehm. Er stand so hinter mir.
Bahnreisende.
Und dann bin ich einfach so 3 Meter weiter und auf einmal drehe ich mich um, steht er wieder hinter mir.
Ah,
der ist mir halt so hinterher gefolgt.
Bisschen
so,
creepy.
Bisschen irgendwie angesprochen gehabt. Alter, was schleichst du dich hier immer hinter mich? Das finde ich nicht sehr lustig, sehr unangenehm.
Ja.
Und dann ist er weggegangen.
Ja. Offensiv ansprechen.
Genau. So muss man das machen. Nee, ansonsten ist Bahnfahren ja völlig in Ordnung. Das Blöde ist, man kann nicht telefonieren. Und ich mache ja normalerweise, wenn ich Auto fahre, telefoniere ich ja die ganze Zeit.
Ja.
Und in der Bahn könnte man das in Teilen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt so Abteile, wo das funktioniert.
Nee, auch, also ja, A kann ich das natürlich nicht so machen, wie wenn ich allein im Auto sitze. Das heißt, ich muss auch anders sprechen. Mhm. Weil du ja auch mit sensiblen Informationen unterwegs bist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du ja ständig auch, weil du ja über die Pampa fährst, auch nicht immer Netz hast.
Ach ja.
Ne? Also das ist ja nicht so, bei der Autobahn ist ja eigentlich dafür gesorgt, dass diese Masten halt diese Autobahn abdecken. Mhm. Und das hast du auf den Zugstrecken halt nicht.
Kenne ich.
Und da telefonierst du und auf einmal ist es weg.
Kenne ich.
Genau. Oder ich hatte heute so einen Teams-Call und habe mir dann halt übers, weil in dem IC das Bord-WLAN nicht ging, aus irgendwelchen Gründen, habe ich dann quasi mit meinem Handy einen Hotspot gemacht und bin dann, naja, kannst du dir vorstellen, es war alles etwas schwierig. Also gesessen mit meinen Devices.
Wird dich als technisch sehr versierten Menschen noch kein Problem.
Du hast ein Notebook auf dem Schoß, du hast dein eines Handy, mit dem du den Hotspot machst und mit dem anderen Handy hast du dann die Fahrkarte drauf, weil das wird ja auch zwischendurch dann abgefragt und dann bist du da mit deinen ganzen Geräten. Nee, es geht, geht alles, aber ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für jemanden, der in seinem beruflichen Leben noch nie Zug gefahren ist.
Mhm. Damit die Menschen jetzt nicht denken, dass sie hier beim Rant über öffentliche Verkehrsmittel sind, erzähl denen doch mal, wo sie sind.
Sie sind beim Rant über öffentliche Verkehrsmittel, dachte ich. Ich dachte, das ist hier das Thema des Podcastes. Herzlich willkommen zu Damn Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig 1 Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ganz genau.
Genau. Gibt es eigentlich einen Zugfahrer-Whisky, einen speziellen? Ich weiß es gar nicht.
Train.
Also im Bordbistro gibt es auf jeden Fall nichts Whisky-mäßiges.
Ja.
Wobei ich jetzt auch gar kein Bordbistro besucht habe in den 3 Wochen, wo ich jetzt einen Zug fahre.
Zugführer. Naja, ich glaube, es ist besser, wenn die keinen Whisky trinken.
Ich habe gerade so überlegt, ob es irgendeinen Zug-Whisky gibt, so wo ein Zug, eine Lokomotive drauf ist oder
es
so.
Es gibt tatsächlich von, ich glaube, das ist Jack Weavers Old Train Line, oder ist das Jack Weavers?
Stimmt, das ist Jack Weavers, ja.
Ja, gibt es auf jeden Fall diese Serie, die so heißt, ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Könnte ja mal so ein unabhängiger Abfüller in Angriff nehmen und alle bekannten Bahnhöfe in Schottland abfrühstücken als neue Serie.
Oder in Irland.
Oder in Irland.
Da kommen wir nämlich zu meiner Idee für den heutigen Abend. Ich habe gedacht, wir haben lange keinen irischen Whisky mehr getrunken.
Das stimmt. Also ich schon, aber...
Und wir haben ja auch den, wie heißt nochmal der grüne Tag?
St. Patrick's Day.
Den St. Patrick's Day verbummelt, verplanzt.
Ja, das passiert häufig.
Ja, das passiert fast immer.
Letztens war auch irgendwann International Whisky Day.
Ich war irgendwie nicht da, ich war beruflich irgendwie weg. Sonst wäre ich nämlich ins Dr. Hobbs gegangen, da gab's nämlich St. Patrick Party.
Ja.
Und grünes Bier.
Oh, das haben wir doch im letzten Jahr schon probiert.
Ja, das bringt er da immer, glaube ich.
Ich glaube, im letzten Jahr, ich kann mich daran erinnern, da waren wir kurz danach dort und da haben wir das noch probiert, ne?
Und der Grund dafür, dass ich gedacht habe, wir können mal eine irische Folge machen, ist, dass ich von dem neuen Redbreast Moscatel Wine Cask ein Pröbchen habe.
Sehr cool. Kam jetzt irgendwie vor schon, ich glaube, 2 Monaten raus, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis der überall verfügbar ist. Und inzwischen bekommt man ihn eigentlich flächendeckend. Mhm. Ist quasi eine Abfüllung aus dieser Iberian Series, die ja schon mit Port, PX, Oloroso und so weiter gespielt hat. Und da waren ja fantastische Sachen dabei. Also ich erinnere mich gerne an diesen Port, der war geil.
Mhm. Schön süffig, ne?
Ja, der war relativ schnell zügig leer. genau, und jetzt, wie gesagt, Moscatel. Schöne Flasche mit so einem, was ist das, so ein ganz blaues, türkises Etikett irgendwie. Sieht ganz spannend aus auf jeden Fall. Von der Farbgebung, also ganz untypisch für Redbreast irgendwie. Also mal eine ganz andere Farbe. Fällt auf jeden Fall auf im Regal. Und ich bin total gespannt, den zu probieren. Sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Organisieren, lieber Olli.
Ja, sehr gerne. Ich habe das nur durch Zufall mitbekommen. Ich habe die Flasche selber auch noch gar nicht irgendwo gesehen oder ist mir zumindest nicht aufgefallen. Aber der war irgendwo in dieser üblichen Sample-Auswahl, die man so sieht, wo man so irgendwie so in so WhatsApp-Gruppen drin ist.
Ja.
Da habe ich gesagt, ach komm, neuen Redbreast musst du schon mitnehmen. Ich gucke hier mal durch die Shops, so 70 bis 80 Euro liegt der.
Ja, genau. Also so, ich glaube, das günstigste, was ich gesehen habe, waren so 67. Aber das ist dann schon so, glaube ich, der Normalpreis ist bestimmt 70.
Gute 46%. Das ist sehr schön.
Ja. Also ein bisschen mehr als der Standard 12er, der hat glaube ich nur 40%, aber ist trotzdem ein Kracher. Ich hatte jetzt am Wochenende ein Tasting und da ging es auch um Irland.
Das heißt, du hattest ein Tasting, du hast eins gegeben oder du warst Teilnehmer an einem Tasting?
Ich habe eins gegeben.
Okay.
Und wir machen das ein, zwei Mal im Jahr, wo wir dann wirklich ausschließlich irische Whiskys vornehmen und da haben wir so ein paar Sachen hingestellt und tatsächlich war es auch so, dass, wie gesagt, es ist ja meistens auch so ein bisschen Einsteiger-Tasting, wo man so einen kleinen Rundumschlag macht und auch so die typischen mal dabei hat. Und da war unter anderem Greenspot, Redbreast 12, aber zum Beispiel auch ein paar fast starke irische Whiskys am Ende dabei, was ganz spannend war, um einfach mal so einen Rundumschlag zu geben. Ja? Und eben alles von Irish Whisky bis Irish Pot Still und eben auch Irish Single Malt, dass man mal schaut, was eben alles möglich ist und unterschiedliche Fassreifung mit Cognac-Fass und so weiter und so fort. Mhm. Also war schon ganz cool.
Cool.
Und der Gewinner tatsächlich für viele war der Redbreast 12.
Ja, der ist auch gut.
Weil der einfach diese Würzigkeit, die der Pot Still Whisky eben mitbringt, kombiniert mit dem Sherry-Einfluss und mit 40 Volumenprozent trotzdem super intensiv ist.
Ja.
Mega gutes Produkt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Leute waren begeistert, haben sich da auch ein paar Fläschlein mitgenommen.
Und du riechst ihn auch wieder, ne?
Ja.
Dieser Redbreast-Charakter, der ist schon krass.
Immer, ja. Ja, das kommt immer durch, das macht Spaß.
Wenn man den blind kriegt, dann denkt man so mal, das riecht doch irgendwie nach Bourbon.
Am Anfang, ne?
Ja.
Geht das schon so ein bisschen in diese Richtung? Ja, auf der anderen Seite, da ist irgendwas ganz Klares dabei. So was ganz
Crispes.
Ja, genau. Das finde ich spannend. Das ist schön.
Ist von der Nase her zumindest nicht überladen süß.
Aber überladen fruchtig.
Sehr fruchtig.
Also nicht überladen, aber schon ordentlich fruchtig. Kommt ordentlich was raus. Aber Moscatel, das ist schon eine Sherry-Art, oder ich weiß es gar nicht, was Moscatel jetzt für ein Süßwein ist. Da bin ich manchmal so ein bisschen unbedarft bei diesen ganzen Unterschieden zwischen diesen ganzen Süßweinen. Also ich kann inzwischen Port, Madeira, so die paar Sherry-Sorten unterscheiden, aber Muscatel, das ist ja eigentlich, so wie ich es im Sinn habe, tatsächlich ein Starkwein. Aber wo der herkommt? Ah, auch aus Portugal sehe ich gerade. Hier googelt der Chef noch selbst.
Es sind auf jeden Fall 16 Monate.
Die das Finish gedauert hat?
Mhm, genau.
Okay. Ah, okay, also regional ähnlich wie bei Sherry oder Madeira. Und ich glaube auch natürlich, der Port kommt ja auch aus gewissen Gebieten. Ist das hier ein Muscatel de Setúbal, steht hier. Und ist auch ein Gebiet, das quasi eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist. Und gibt es schon seit 1907 als geschützte
Also Bezeichnung. Gemini sagt, es gibt auch in Spanien Muscatel-Wein.
Na, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Da sind wir doch wieder super vorbereitet.
Ist ja nicht schlimm. Aber hier besonders in Spanien, Andalusien und Malaga und Portugal ist der Muscatel verbreitet. Süßwein, Likör, Wein.
Genau.
Und entweder es ist ein Muscatel de Setúbal aus Portugal oder ein Sherry.
Genau, deswegen war beides wahrscheinlich richtig, was ich irgendwie im Kopf hatte. Und wichtig ist aber, glaube ich, dass es diese Muscatella-Traube ist.
Genau.
Die Rebsorte, ja, die da verwendet wird. Schön, 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 schön.
Wenig Säure, viel Frucht und hoher Zuckergehalt haben die Trauben. Na gut, so viel zum Thema Theorie.
Ab zur Praxis.
Ab zur Praxis.
Schöne Praxisprüfung. Jetzt gerade war ja auch
Prüfungszeit. Sehr gut.
Es kommt schon so eine tiefe Süße irgendwie mit. Das merkst du schon. Also du hast am Anfang wirklich diese Früchte in alle Richtungen wieder. Ja, also sowohl dunkle als auch helle Früchte, muss ich sagen. Da kommt Steinobst raus, da kommt was Beeriges, da kommt aber auch so ein schönes orangiges Aroma mit in die Nase, was total spannend ist. Es geht in ganz viele Richtungen und unten drunter liegt halt wirklich so eine schöne Süße. Ich mag zwar, das ist ein falscher Ausdruck. Ich hätte es fast gesagt Gelee-Banane, aber Gelee-Banane ist es nicht, weil Gelee-Bananen mag ich nicht, dann würde ich jetzt auch sagen, es riecht nicht gut.
Also was du vielleicht hast, ist so dieses Schokoladige so ein bisschen.
Ja.
Von deiner Banane, von deiner Gelee-Banane, die ja mit Schokolade ummantelt ist.
Ekelhaft. Ja, also das ist was, damit kannst du mich jagen. Alles, was nach Banane schmeckt oder riecht und keine Banane ist, da bin ich raus. Deswegen, das Moment, was ich jetzt meinte, war jetzt eher so, vielleicht auch in so eine Richtung, nicht Gummibärchen, aber sowas ähnliches. Kannst du nicht ganz beschreiben. Ich probier mal.
Ja, probier mal. Der riecht auf jeden Fall in Summe sehr würzig, sehr komplex und vor allen Dingen riecht er, finde ich, relativ alt. Mhm. Ich hatte, wenn ich mich so richtig erinnere, an den Port und an den PX, dass wir dachten, so, die sind ein bisschen jünger. Also ich weiß nicht, ob es ihnen auch nur die Nase war oder der Geschmack oder also, dass wir den auf der Zunge dann als jung erlebt hatten. Aber der riecht für mich jetzt schon ein bisschen gesetzter als jetzt zum Beispiel der Port. So vom Gefühl.
Der schmeckt auch gesetzter und dann lässt du den Schluck so über die Zunge gleiten und sobald der hinten im Rachen ist, dann fängt die Zunge ordentlich an zu bitzeln. Dann hast du so eine wunderbare Würzigkeit auf der Zunge, die ordentlich was mitbringt und du hast aber beim Schlucken im Hals nichts kratzt. Das ist wunderbar süß, wunderbar fruchtig, was hier durchkommt. Spannend ist, dass der Abgang gar nicht bitter ist. Ich hätte jetzt so ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen bitter in so Bitternoten, Schokoladennoten im Abgang geht. Ist es gar nicht. Der bleibt fruchtig. Wird jetzt vielleicht so ein bisschen in Richtung Orange im Abgang hast du auf jeden Fall. Ein paar Zitrusnoten. Und ist aber dann relativ zügig vorbei.
Oh, das ist schön.
Das ist wieder so ein Ding, dann willst du gleich den nächsten Schluck nehmen, damit der Geschmack länger bleibt. Ne?
Aber du hast recht, der wird nicht bitter hinten raus, ne?
Gar nicht. Also so null. Ob das Also kann ja, für mich ist es oft so ein Zeichen, wie lange hast du gesagt, ging das Finish?
16 Monate.
16 Monate.
Ist nicht so sehr lange.
Es geht. Und also der Weinfass-Einfluss ist schon stark, aber der Holzeinfluss ist gering.
Ja, das stimmt.
Ne? Also so Leute, die nicht so intensive Holznoten mögen, die sind ja an der richtigen Adresse auf jeden Fall. Du hast halt diese Bitterkeit, die du oftmals hast, nicht. Du hast kein, so leicht adstringierend ist es auf der Zunge, aber nur ganz wenig. Mhm. Eine leichte Trockenheit kommt jetzt so, merkst du schon, aber ist jetzt nicht so, dass es dir irgendwie so den Mund zusammenzieht oder irgendwas ähnliches, so eigentlich eher ein Hauch davon.
Ja, er hat schon Power, ne? Also die 46% tragen da schon ganz schön rein. Aber halt nicht so, dass er irgendwie brennt oder irgendwas, ne? Also für den ersten Whisky des Tages, noch kein Alkohol getrunken heute.
Dito?
Da ist das schon, kommt ja ziemlich entspannt rein.
Kann man machen, ne?
Ja, sehr, sehr, sehr viel Volumen, sehr, sehr, sehr aufgeladen.
Hm.
Der ist gut. Der gefällt mir.
Ja, wie gesagt, die letzten waren ja auch alle gut. Das ist wirklich, also.
Ja,
ist
Redbreast, ne? Also ich meine, sag mir, welcher schlecht ist. Fällt mir nichts so ein. Nee. Fällt mir keiner ein.
Nee, das stimmt. Die sind alle für sich irgendwie gut.
Ich habe ja selbst mal hier, was weiß ich, 15er gegen Lustau. Ich habe die alle mal irgendwie gegeneinander. Und klar, hast du dann mal an dem Tag, sagst du, der 15er ist besser. Dann am anderen Tag sagst du vielleicht, der Lustau ist besser. Und das ist aber alles auf so hohem Niveau.
Ja. Ja, und das wird auch immer nur besser. Ne?
Also und wie du sagtest, der 12er. Ne? Selbst der 12er als Standard mit 40% ist ein super Whisky.
Ja. Ja, aber auch wenn es dann hochgeht, ne? Ich habe in meiner Hochphase habe ich immer mal an so Flaschenteilungen teilgenommen, wo jemand im Fassstarkforum diese, ich glaube, die hießen Dream Cask besorgt hat.
Das sind so halbe Liter, ne?
Halbe Liter, aber dann 28, 30 Jahre alt, ja. Sowas in der Richtung, die leider sehr teuer sind und da immer mal so 2 cl einfach zum Probieren aus einer Flaschenteilung bestellt und alter Schwede.
Ja, das sind dann ja. So diese 1.000-Euro-Flaschen, ne?
Ja, ich glaube, ein bisschen weniger, aber ja, so ungefähr.
So in die Reha, ja, genau. Ja.
Also hoher dreistelliger Bereich ist auf jeden Fall immer gewesen. Ja, die können das schon.
Mhm. Ja, Middleton Distillery, Redbreast, beste Marke.
Ich habe den Unterschied zwischen Redbreast 12 und auch dem Greenspot, der ist schon immens. Und diesen Greenspot hast aus diesem, ich weiß jetzt nicht, was für ein Rotweinfass das
ist. Ja, war. Greenspot ist ja immer irgendwie Weinfass,
Rotwein. Genau, ne? Ist immer ja. So ein Rotweinfass. Du hast damit meistens französische Rotweinfässer. Und der Unterschied, der war, obwohl beide 40 Volumenprozente hatten, schon verrückt, weil dieser 40 Volumenprozent Greenspot, der geht ganz, ganz weich runter, ist ganz, ganz zart. Du hast diesen Weinfass-Einfluss, du hast auch eine Tiefe da, ist alles da. Aber der ist halt gar nicht krawallig irgendwo. Du hast halt eben diese Putzelwürze, hast du überhaupt nicht. Obwohl, es ist ja auch eigentlich die gleiche Brennerei. Ja, wird ja auch genau. Bei Middleton hergestellt. Du hast auch einen Weinfass-Einfluss und so weiter und so fort. Es ist beides Single Potstill und die waren trotzdem grundverschieden. Ja, wir haben die gleich direkt nacheinander probiert und diese intensive Würze auf der Zunge, dieses wirklich das Prickeln, was manchmal auch schon so fast brausepulverartig ist, was da so auf der Zunge abgeht, das hat den einen oder anderen verwirrt das vielleicht auch im Sinne von, oh, das ist ja scharf, aber es ist gar nicht scharf, weil es halt wirklich so ein eher Prickeln ist und kein Kratzen, kein Brennen, wie man das jetzt irgendwie bei einem schlecht gebrannten Destillat hätte.
Nein, nein, dieser Potstill-Charakter, der ist schon sehr eigen.
Mhm.
Ich habe von dem Greenspot alle drei
Sonderarten
ja. Irgendwo im Schrank. Die gab es mal irgendwie bei irgendeinem Shop 30% reduziert oder was, habe ich mir die alle drei gleich geholt.
Ja.
Hier Bartonville und Cheloville oder wie, ich weiß nicht, wie die alle heißen.
Ja.
So 3 Stück gab es da.
Ja.
Aber bin ich auch noch nicht so gekommen. Ich habe noch einen Yellow Spot, ich habe noch einen Red Spot, ich habe noch, ja, die Spots sind auch gut.
Blue?
Blue Spot habe ich nicht. Der 7-jährige Fassstarke.
Ja, den hatten wir mal probiert auf jeden
probiert
Fall.
Probiert haben wir den, genau.
Als Sample hatte ich den. Den ne? Du, und den gab es, ich weiß noch, als ich in Dublin auf dem Flughafen war und dort in dem Shop war, da gab es natürlich so ein riesengroßes Spot-Whisky-Display auch. beziehungsweise war es, glaube ich, einfach Middleton, wo dann alles da stand von, ich glaube, Jameson, Redbreast, Spot Whisky und so weiter und so fort. Und was da spannend war, ist, dass die jeden Tag nur 3 Flaschen Blue Spot ins Regal gestellt haben. Ich habe dann nachgefragt, ich bin halt irgendwann nachmittags geflogen und habe gefragt, ob da noch eine Flasche irgendwo rumsteht, weil da stand quasi das Preisschild da, aber es standen keine Flaschen da. Und dann meinten sie so, nee, die stellen jeden Tag nur 3 Flaschen rein, weil der halt so rar ist und so wenig Stückzahlen davon gibt, von diesem Blue Spot, dass da immer nur so 3 Flaschen am Tag am Flughafen verkauft werden dürfen.
Ja, ich habe den letztens irgendwo gesehen für einen gar nicht mal so hohen Kurs. 70 oder so. Aber auch gedacht.
Der ist fast stark, ne?
Ja, genau.
Hast gesagt, hat auch irgendein, also auch relativ dunkel. Ja, Redbreast spielt auch eben viel mit
Wein. Ich weiß, wo ich den gesehen habe.
Ah ja.
Ist aber schon ausverkauft. Ja. Also beim Holländer hatte ich den gesehen.
Ja.
Genau.
Also sowohl Redbreast als auch Spot, die spielen schon viel mit intensivem Fassaromen, muss ich sagen. Wäre eigentlich mal geil, zum Beispiel einen Redbreast nur aus dem Bourbonfass zu probieren.
Ach, guck mal, für 90 gibt es den noch in Deutschland.
Mhm. Den Spot. Blue Spot.
Blue Spot.
Ja. Kriegt man wahrscheinlich inzwischen, ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich da auf dem Flughafen war. Da war der, glaube ich, relativ neu. Aber gibt es auch schon eine Weile.
Ja, wobei, ne, der ist dann tatsächlich auch schnell wieder ausverkauft. Ne? Das sind dann nur die den oberen Preisgrenzen sind. Mhm. Die stehen dann noch da. Ne? Das ist ja dann auch verständlich, dass man da nicht zuschlägt, weil ich finde dann auch, wenn es dann so, irgendwann ist doch nochmal gut.
Ja, aber gab es mal sowas wie ein, weiß nicht, Redbreast aus dem Bourbonfass? Also wo jetzt, ich meine, alles, was ich kenne.
Also es gibt den Yellow Spot, der ist aus dem Bourbonfass. Aber ist ja kein Redbreast, ist ja ein Spot.
Ist ein Spot, ist der nur aus dem Bourbonfass?
Ich glaube, ja, da ist auch irgendwas. Ich glaube, der ist aus dem Bourbonfass. Glaube ich, wenn ich mich so da richtig dran erinnere.
Der ist auf jeden Fall hell, das weiß ich. Aber von Redbreast gibt es gar nichts, was rein. Also das ist, glaube ich, so wirklich die Philosophie, dass da relativ viel Weinfass-Einfluss ist. Immer. Ja, nee. Yellow Spot ist Bourbon, Sherry und Malaga. Also ist auch wieder.
Früher war das nur Bourbon.
Damals, ne?
Nee, aber der ist sehr hell, ne?
Der ist auf jeden Fall sehr hell, das stimmt.
Der hat, glaube ich, nicht sehr viel und ich habe den als Bourbon, zumindest so vom Geschmack her in Erinnerung.
Mhm. Aber ist doch eigentlich keine Philosophie, aber das alles, was wir jetzt hier auch stehen haben an irischen Whiskys, die sind alle aus relativ intensiven Fässern.
Ist momentan so, dass du irischen Whisky idealerweise immer noch irgendwie finished oder irgendwas, die werden selten pur verkauft.
Muss
momentan.
Das sein?
Nee, aber ist momentan so der Trend. Das hat vor ein paar Jahren angefangen. Die sind spät aufgestiegen auf diesen Sherry-Zug, sind jetzt da gerade noch voll drin.
Hm.
Also ein, ja, total. Ich erinnere mich an diese Connacht-Distillerie. Da war der, die haben ja eigentlich, glaube ich, nur einen richtigen Whisky rausgebracht. Und dann eben ein paar Single Casks. Mhm. Die Single Casks sind dann halt immer alle irgendwie Cognac Casks, Sherry Casks, Rum Casks,
was weiß ich
so.
Ja.
Und der normale Whisky ist halt eine Mischung aus Bourbon und Sherry. Und ich hatte den, war bei so einem Deconstruction Tasting dabei. Da gab es halt nur das, also gab es halt das, hier, wie heißt die Spitzer immer unterstützt? Julia Nurnai, die hat es gemacht.
Ja, stimmt, und, das hat sie mal erzählt.
Genau, und da gab es halt, ne? Von der Connacht Distillerie sozusagen das ein Bourbon Cask und ein Sherry Cask Whisky. Und ich fand den Bourbon Cask oder den gemischten dann, ich weiß nicht mehr, aber es gab die reine Bourbon Cask Probe und die war, fand ich am besten.
Wollte gerade sagen,
gibt's nicht so als.
Aber ob die sich nicht trauen, das so zu machen?
Ja, die sagen, oder? Das verkauft sich nicht so gut, wenn das nur Bourbon Cask ist. Weil das der alte irische Whisky ist, weil man Bourbon Cask. Billige, totgedudelte Bourbonfässer.
Geil. Naja, ist das so.
Ja, ist jetzt gerade halt nicht modern. Jetzt wollen die Leute halt mehr Geschmack.
Ja, süß, süß, süß. Leider immer noch.
Genau, wobei ich meine, jetzt hier der Redbreast, der ist ja nicht süß, süß, süß. Das ist ja das Schöne.
Ich finde schon, der hat schon, also.
Ja, aber der ist eher fruchtig, ne? Der hat auch diese Würze vom Potstill und so. Das ist schon ein schickes Ding.
Mhm. Und der wird immer fruchtiger und immer intensiver.
Und es wird halt keinen Redbreast ohne Sherry geben. Redbreast und Sherry gehört irgendwie zusammen.
Ja. Wahrscheinlich liegt es am Namen.
Ja, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie gehört zusammen.
Ja. Ja, irgendwie ist ja irische Whiskys.
Powers gibt es nur im Bourbonfass. Ist ja auch die gleiche Distillerie.
Ja, aber auch denen geht es wahrscheinlich nicht so gut.
Das kann
aktuell
sein.
Weiß nicht. Ich habe heute mal
Three Swallows oder so heißt der. Das ist die reine Bourbonfassabfüllung von dem
Powers. Von Powers.
Ja.
Ich habe gestern haben wir, wir waren gestern Nachmittag irgendwie alle ein bisschen faul und da haben wir uns zusammen auf die Couch gesetzt und haben Lang lebe Ned Devine geschaut.
Mhm.
So ein irischer Film, relativ lustig. Ein paar alte Männer, die einen Lottogewinn erschleichen wollen. Und die haben die Menschen mit Powers betreut. Nee, nicht mit Powers, jetzt erzähle ich Quatsch, mit Paddies.
Mit Paddy, okay.
Mit Paddies abgefüllt. Hast die Flasche erkannt. Ab und zu kriegst du aber solche alten Sachen mal, ne? Wenn du irgendwie in einen Irish Pub gehst, also wirklich oder in einen Pub in Irland, dann stehen ja überall diese Flaschen irgendwo oben in der Backbar rum. Der ganze Pub steht voll oben, so Regale. Und die sind ja aber alle immer nur mit Wasser gefüllt. Ich habe da einmal nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus? Ist da irgendwie, ist da noch was drin? Nee, es sind alles nur wieder aufgefüllte Flaschen mit gefärbtem Wasser.
Attrappen.
Alles Attrappen, was da rumsteht. Und so eine alte Flasche wäre auch mal was Spannendes.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe noch einen alten Buschmilz noch irgendwo.
So einen richtig alten?
Ja, so, keine Ahnung, 80er oder so.
Wäre mal spannend. Aus der Zeit gibt es ja sonst gar nichts. Ich meine, da gab es ja nur Middleton und Buschmilz, oder?
Ja, nee, hier Jameson gab es da auch und so Zeug. Also diese Standard.
Nee, ich meine an Brennereien.
Ja, genau, Middleton, Buschmilz.
Und 87 hat Cooley erst eröffnet.
Mhm. Genau, in den 80ern haben die aufgemacht.
Genau. Merkt man sich immer, weil es mein Geburtsjahr ist. Ist schon ein bisschen her dann.
Mhm.
Also von Cooley alles produziert? Connemara? Ist das nicht Paddy's auch?
Connemara, wer macht Connemara? Keine Ahnung.
Cooley.
Weiß ich gar nicht. Cooley?
Mhm. Das weiß ich, alles andere keine Ahnung.
Aber die haben ja auch einen 22-jährigen Raucher gehabt, irgendwie vor ein paar Jahren.
Connemara?
Mhm. Den gibt es auch schon lange nicht mehr.
Ja, also
22 war der.
Halt schade, der 12-Jährige, der ist irgendwie cool, aber der hat nur 40 Volumenprozent. Das ist dann immer so ein bisschen...
Gibt es, glaube ich, noch eine Distillers Edition, ne? Von diesem...
So eine schwarze Dose.
Hm.
Ja. Weiß nicht, was da anders ist dann.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur mit Sherry-Fass-Reifung oder so, typisch wie das auch bei Diageo ist.
Möglich. Ich habe heute gelesen, dass Diageo eine riesengroße Brauerei in Irland aufgemacht hat.
Checkt einer die ganzen Konzerne, was die mal aufmachen, zumachen, ich blicke da nicht mehr durch.
Ich folge denen auf Instagram und da gibt es immer, jetzt kamen auch die Zahlen, die aktuellen von Diageo, eigentlich abgefahren, alles wächst tatsächlich, außer USA, zweistelliger Einbruch.
Ja, gut.
Also wirklich krass, so, ich glaube so 15% im Vergleich zum, ich glaube die rechnen es immer zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. 15% genau. Ist da...
Quarter on Quarter, also
genau.
Nicht Quarter on Quarter, sondern Year on Year, so rum.
Genau. Und 15% dort eingebrochen, Europa wächst, Afrika wächst, Asien wächst, ganz leicht, glaube ich.
Aber ich glaube, die wachsen mit diesen ganzen Likören und Aperitivos und diesem ganzen Zeug. Ich glaube nicht, dass die mit starken Spirituosen wachsen. Also Rum und Whisky geht, glaube ich, nicht gut, weiterhin.
Nee, glaube ich auch nicht.
In der Welt. Ne? Die wachsen halt mit hier Campari und mit diesem ganzen Zeug.
Ja, ja. Das sind wirklich nur die, die Gesamtzahlen fürs Unternehmen gewesen.
Ja.
Hier steht es nochmal. Ach so, genau. Ach nee, Nordamerika minus 9,4%, Südamerika, also Lateinamerika und Karibik plus 16,2% Umsatz. Afrika 17,1%, Asien, Pazifik minus 0,8%, okay. Und Europa plus 8,8%.
Ja, die sind ja in Diageo ist ja in den USA auch nicht groß drin. Ne, was haben die da? Bullet als einzigen Brand, ne?
Ja, das geht aber nicht um die Produktion dort, es geht um die Verkaufszahlen.
Ja, aber du musst ja, um da verkaufen zu können, zahlst du ja Zölle.
Genau.
Das meine ich halt, ne? Und was du im Land produzierst, ist ja nicht Zoll betroffen.
Und
ne? Das heißt, die Bourbon-Industrie, die kämpft ja untereinander und selbst da gibt es so viel geilen Bourbon.
Ja.
Das Bullet ist da halt.
Ja. King Charles war jetzt bei Mr. Trump.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Trump angekündigt hat, die Zölle auf Whisky zu entfernen.
Habe ich nicht mitbekommen, aber nur für Lafroy.
nee, tatsächlich. Also hat er über X, habe ich heute irgendwo gelesen, angekündigt, die Zölle abschaffen zu wollen, die es auf Whisky gibt. damit wahrscheinlich seine Amerikaner mal wieder guten Whisky bekommen.
Er freut sich doch auch
dann. Europa auch und nicht so nichts gegen Bourbon.
Ja, aber Europa ist ja nicht UK, ne? Oder Großbritannien.
Ja, aber
da sind die Zollstreitigkeiten ja noch andere.
Ja.
Also wenn der
Insel König,
die haben ja ein eigenes Abkommen mit den USA.
Ja.
Das hat mit uns erstmal nichts zu tun.
Das stimmt.
Aber ja, du hast recht, ne? Das ist mit Sicherheit für die Industrie, wenn jetzt die Amerikaner nicht mehr 15% oder 25% Tax nochmal auf diesen ganzen Kram hätten, wäre das mit Sicherheit
ein einfacherer Markt.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor tatsächlich.
Das ist ja ein Haufen Kohle.
Ja.
Und dann durch die Steuern wird das immer noch mehr, also multipliziert sich ja auch noch.
Mhm.
Ja, das ist schon, dadurch wird Alkohol sehr viel teurer.
Mhm. Absolut.
Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen Glenfiddich 12 und der kostet nicht mehr $35 oder $40, sondern jetzt irgendwie $55 oder $60.
Genau.
Ist das schon ein Grund, den nicht zu kaufen?
Absolut. Ja, auf der anderen Seite sieht man halt immer, jetzt zum Beispiel zuletzt ja wieder die, nicht Single Cast, aber diese fast starken Abfüllungen, Oben zum Beispiel, ich glaube Oben 15 für den US-Markt, gab es jetzt schon die zweite Edition, die hier gar nicht auf den Markt kommt. Ich hatte ja gehofft, dass die dann dort gar nicht verkauft wird oder gekauft wird und dann einfach mal hier irgendwie rüberschwappt, dass man mal so eine Flasche kriegt. Keine Chance.
Ja.
Kommst du einfach nicht.
Und Oben macht so einen schönen Stoff.
Ah, wirklich. Ich habe gestern erst eine Flasche bekommen. Ich habe seit längerem, ich habe irgendwie jetzt zuletzt gar nicht so viel Whisky mal bestellt. Ich habe mal eine Flasche bestellt jetzt wieder und zwar einen Glengarry.
Mhm.
So ein alter Blend, wo hauptsächlich Oben drin war. Es gab so eine Abfüllung. Anfangs war das, glaube ich, Longmorn, dann St. Magdalene und dann irgendwann Oben Distillery steht da drauf zumindestens. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das der Lead Malt ist. Und da habe ich bei eBay eine kleine Flasche geschossen für einen guten Taler. 70er Jahre Oben, kann man mal probieren.
Kann man machen.
Ja.
Ich habe den von meinem Bruder, den 90er Jahre.
Den hatten wir bekommen. Probiert.
Der war ja auch mega gut.
Ja. Da gibt's so Flaschen.
Also von dem Oben 14 einfach nur eine alte Variante
aus genau.
den 90ern.
Und
94 oder 97, weiß nicht mehr, was da auf dem Bild, ja. auf dem Bon stand oder hatte derjenige da eingetragen, weil er den gekauft hat, irgendwie auf dem
ja.
Karton stand.
Ja, das stimmt, das stand da drauf. Und da gibt's aber, muss man immer mal schauen, wenn man sowas kriegt oder sowas findet, was wirklich auch sehr, sehr gut sein soll, Oben 14 ganz normal. Und ich glaube, das heißt Pre-Classic Malts, mit einem, ich weiß nicht, ab wann das so war, dass diese 0,7 Liter Pflicht waren, aber es gibt welche in der 0,75 Liter Flasche für Europa. Als das noch nicht so reguliert war, dass das unbedingt diese 0,7 sein mussten und so eine 0,75 Liter Flasche Oben 14. Und sowas hat Träumchen. Richtig gut. Kann man ja. auf jeden Fall machen. Jetzt sind wir schon wieder bei Schottland. Verdammt. Ja, aber das passiert relativ häufig. Ich finde es auch nicht schlimm.
Ja.
Es reicht ja, wenn wir irisch trinken.
Genau. Wir können auch nicht die ganze Zeit über Irland sprechen.
Ja, ist ja auch nichts los gerade. Also ich habe auch jetzt zuletzt immer mal geschaut, so Whisky News, passiert gar nichts. Nichts. Irgendwo hat mal jemand, weiß nicht, der neue, wie heißt das, CMO, gibt's das? Chief Marketing Officer?
Ja, gibt's bestimmt.
Bei Compass Box. Wurde jetzt jemand neu eingestellt, dachte ich mir so, okay, herzlichen Glückwunsch. Eine relativ große News gab es ja von Brown-Forman und Pernod Ricard, die hatten ja Ende März angekündigt, dass die fusionieren wollen. Dann sind die in Gespräche gegangen, um Brown-Forman und eben Pernod Ricard zu fusionieren und jetzt kam letzte Woche, glaube ich, von beiden einfach so eine ganz kurze Pressemeldung, wirklich so 2-3 Sätze jeweils nur. Gespräche wurden eingestellt, wir konnten uns nicht einigen, damit ist das Thema auf dem Tisch. Aber wenn das passiert wäre, dann hätte auf jeden Fall Diageo mal ordentlich Konkurrenz gehabt.
Ja, aber es sind beides Familienkonzerne, ne, die irgendwie Familien ja. drin sitzen und die konnten sich wahrscheinlich tatsächlich echt nicht einigen.
Ja.
Na. Aber ja, du hast recht, es passiert relativ wenig. Ich habe mal kurz skippt so, was so bei Ihren los war, einfach nur so als Mini-Vorbereitung.
Und? Geht da was?
Ja, es gibt die Copeland Distillery.
Noch nie gehört?
Muss man auch, glaube ich, noch nie gehört haben. Ist aber Nordirland, ist ja nicht so oft.
Okay.
Und von denen gibt es einzelne, die produzieren seit ein paar Jahren und da gibt es einzelne Single Casks für irre Kohle, 100 Euro oder so, so vierjährige, fünfjährige. Und Ansonsten verkaufen die halt Gin und Blends und so Zeug.
Aber eine kleine Bude.
Kleine Bude, genau. Und das zweite war, dass die Shetland Distillery und mit dem Brand Drem Shambu jetzt den ersten 10-Jährigen draußen hat, eigenes. Aber es ist auch so, es sind so Sachen, die gehen an mir vorbei. Da gibt es ja so tausende irgendwie Brands und keine Ahnung, ich kann, der Blick kommt da eh nicht hinterher. Das waren die einzigen beiden Sachen zu Irland, die ich gefunden habe beim Durchschauen.
Ja, es irgendwie kommt nicht viel rum gerade. Ich glaube, es liegt auch daran, dass natürlich viele Brennereien gerade so die Füße stillhalten, weil die Nachfrage nicht ganz so groß ist. Und jetzt so langsam hoffentlich das Ganze vielleicht ein bisschen wieder anläuft, muss man halt schauen, was die Zukunft bringt. Aber wenn man da André Haberrechts Videos gesehen hat, der meinte, dass in Irland noch mehr Brennereien geschlossen sind, prozentual zumindestens, als in Schottland, dann sind das ja nicht so rosige News irgendwie, weil natürlich dort die Brennereien, also die irischen Brennereien, in der Regel viel, viel jünger sind als die Schotten und ganz oft natürlich so, nicht do-it-yourself, aber kleine Brennereien sind, die wahrscheinlich auch eben dann so einen Einknick in der Nachfrage gar nicht so gut verkraften.
Ja, du hast ja die 3-4 großen, dann hast du ja irgendwie 20 kleine oder 25 kleine, die alle ein paar Jahre erst alt sind.
Genau.
10 Jahre vielleicht max,
ja.
Ne?
Ja.
Also ja, das stimmt. Da ist das Risiko viel größer. Und wenn das dann eine Weile nicht läuft oder die Geldgeber, die kein Geld nachschießen wollen, so war es ja bei Waterford am Ende. Mhm. Die haben ja auch gesagt, okay, ihr seid jetzt, wenn wir dicht machen, mehr wert, als wenn wir euch jetzt nochmal 7 Millionen reinschieben für die nächsten 2 Jahre oder was ihr haben wollten. Schwierig dann.
Ja.
Also das hing ja bei Waterford ja an der Finanzspritze, die nicht gekommen ist.
Ja.
Da hätten ja diejenigen, die bisher schon investiert hätten, nochmal nachschieben müssen. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben hier 40.000 Fässer auf dem Lager liegen. Wenn wir die verticken, dann kriegen wir zumindest unsere Invest wieder rein.
Hm. Ne? Ja, aber...
Und deswegen haben die dann halt die Reißleine gezogen. Aber die Gefahr besteht immer, wenn du bist dann abhängig von fremden Geldgebern, die halt Geld verdienen wollen. Und wenn die dann nachher aussteigen, hast du halt ein Problem.
Für die Jungen ist das immer so.
Ja, genau. Ja. Hier auch, wo es auch sehr, sehr ruhig drum geworden ist, hier, ach Mensch, in diesen Wicklow Mountains, wie heißt die Distillerie nochmal, die einen anderen Namen hat, als die Distillerie heißt. Mhm. Vor den Toren von Dublin im Süden. Ja, da war ich auch schon
okay.
Vor Ort. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Noel Sweeney hat da mit angestartet. Powerscourt heißt der.
Ah, Powerscourt, ja.
Und die Distillerie heißt?
Anders.
Oder umgekehrt. Powerscourt. Hieß Powerscourt der Whisky oder hieß die Distillerie Powerscourt?
Powerscourt gibt es auf jeden Fall.
House of Powerscourt hieß, glaube ich, die Distillerie und der Whisky hieß anders. Der hieß, vergessen.
Okay.
Irgendwas mit F.
Fifofa.
Ist auch egal. Auf jeden Fall, die haben, glaube ich, auch irgendwie Probleme, weil die suchen auch Geldgeber und sowas. Und naja. Das ist schon ein relativ großer professioneller Laden. Und nicht nur irgendein Garagenbetrieb.
Ja, um Teeling ist auch ein bisschen ruhig geworden, höre ich auch gerade gar nichts mehr.
Gab es tausende Abfüllungen eine Zeit lang, irgendwie gefühlt im Wochentakt.
Mhm.
Masters of Wood oder Wonders of Wood und ich weiß gar nicht, was da alles rausgekommen ist.
Genau, aber wurde nicht Teeling verkauft?
Firkullen hieß es, genau. Powerscourt Distillery, Firkullen hieß der Whisky. Teeling, weiß ich nicht, wurde das verkauft?
Ja. Ich glaube, Teeling Distillery wurde verkauft an, ich weiß nicht, ob es Beam ist, irgend sowas.
Okay.
Bacardi hat die gekauft. Ja. Die wurden verkauft und...
Das ist auch lustig, verkaufen an Bacardi und dann kommt keine Abfüllung mehr, ne?
Das ist irgendwie so. Das meine ich. Es kann natürlich sein, damals war es ja so, dass als Cooley verkauft wurde, genau, Cooley wurde an Beam verkauft, so rum war es. Und als Cooley verkauft wurde, haben die ja den ganzen Stock mitgenommen.
Ja.
Ja. Und vielleicht haben das die Teelings jetzt wieder gemacht. Das kann natürlich sein. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann dieser Verkauf stattfand, aber es ist, ich würde sagen, 2024 oder so war das schon. Zumindest hatten wir da schon drüber geredet. Und seitdem ist es tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden. Ja, man hat sonst immer regelmäßig wirklich, was du gesagt hattest, auch diese, erinnere dich mal, diese deutschen Weinfässer, die immer verwendet wurden, vom Reichsrat von Buhl.
Ja.
Riesling, Spätburgunder oder Pinot Noir heißt es ja dann, wenn man es auf Englisch sagt und so weiter. Gab es ja fantastische Sachen,
ja.
Echt günstig, 37 Euro.
Riesling-Cask.
Ja, genau. Und alles weg. Das war, glaube ich, ja aufgrund des deutschen Importeurs war so eine Idee irgendwie gewachsen, das zu tun. Und dann hatten wir ja dort auch, ich erinnere mich, als ich in der Brennerei war, war ja ein lieber Hörer von uns, der mich da eingeladen hatte, dort mich mal umzusehen, der Getränketechnologie studiert hat und dort sein Praktikum absolviert hatte bei Thieling. Solche Kontakte fallen dann vielleicht auch mal weg. Wer weiß.
Wer weiß. Ja, sehr schade. Sehr schade, aber gut, ich meine, es gibt ja noch viel irgendwie, also die Leute haben ja nicht alles einfach getrunken, ne? Es wird auf dem Zweitmarkt noch viel von dem ganzen Zeug geben, es wird auf in den Shops was geben, ob jetzt diese hohe Schlagzahl sich nachher noch irgendwie, die hat sich über die Corona-Zeit gerechtfertigt, aber danach, wenn das Zeug dann wie Blei in den Läden hängt, nützt ja auch keinem.
Ja.
Und fährst du halt ein bisschen runter, was sowas angeht. Du kannst tausende Sonderabfüllungen, ich weiß nicht.
Ja, aber jetzt wäre ja mal die Zeit, wo ein 10-jähriger Thieling auf den Markt kommen könnte.
Genau.
Ich meine,
von dem Potstill vor allen Dingen, ne?
Ja.
Also das war ja, ist ja, wie gesagt, das war ja vor Corona, da kamen die ersten, glaube ich, raus, diese babyblauen Dosen.
Ja.
Also was waren so 3- bis 5-jähriger Stuff.
Genau.
Müsste eigentlich jetzt schon irgendwie eine 8 oder eine 10 drin sein.
Naja, easy, weil die wurden 2015 gegründet.
Ja.
Da müsste na, eigentlich
easy nicht, aber ist jetzt so die Zeit, ne?
Ja, du weißt, was ich meine.
Und also, der müsste auch nicht unbedingt 200 Euro kosten, es wird ja auch mal für einen 60er sowas okay sein, ne?
Ja. Ah, gab es. Gab es echt? Tatsächlich.
10-jährige
Potstill? Und zwar im letzten Jahr schon. Am 16.06.25 habe ich hier gerade so eine Pressemeldung, dass die für 100 Euro einen, aber steht nicht drauf, 10 Jahre. Steht nur da zum Geburtstag.
Ja, siehst du. Okay.
One Decade. Doch, 2015 bis 2025. Jetzt die Frage, ob der wirklich so alt ist. Das sagen sie nämlich nicht. Steht halt nur drauf.
Ja,
komm. Das sind halt 501 nummerierte Flaschen. 10th Birthday Batch Whisky. So, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die 10 Jahre alt sind, aber da hätte jetzt mal so der Nachfolger kommen können.
Ja, vor allen Dingen hätte einfach mal eine 10 draufstehen können, wenn es so wäre. Also, das verstehe ich ja nicht, aber gut.
Schade, schade, schade. Ja, das ist auf jeden Fall eine Brennerei, die ich eigentlich cool fand und immer noch cool, also ja klar, auch cool finde, weil die viel richtig gemacht haben. Und auch wenn die Schlagzahl relativ hoch war, das war ja am Anfang auch dem geschuldet, dass die eben den ganzen Coolie-Stock hatten und ja schon angefangen haben mit irgendwie 28 Jahre alten Sachen, die sie da rausgefeuert haben in diesen komischen Dekantern. Aber da jetzt mal das eigene, wirklich gereifte Destillat zu probieren, wäre ganz cool gewesen. Also
ja.
Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe nicht, dass da Bacardi die Hütte jetzt zumacht. Sondern das ordentlich weiterführt.
Ja, das hoffe ich auch.
Und dass die zwei Thieling-Brüder vielleicht nochmal eine Brennerei gründen. Das war ja die Idee, glaube ich, dann. Das Geld zu nehmen.
Ja, oder die kaufen einfach eine aus Irland. Da gibt es doch jetzt so viele. Musst du doch nicht neu schon wieder eine bauen.
Ja, das stimmt.
Ne, einfach irgendeine kaufen und von denen man glaubt, dass man mit dem was anfangen kann und dann.
Bushmills.
Gas geben, ja, genau. Nee, Bushmills kriegst du, glaube ich, nicht gekauft momentan.
Nee. Ich weiß gar nicht, zu wem gehört ein Bushmills eigentlich?
Zu, hier, wie heißt der Tequila nochmal? Die sind doch von den José Cuervos gekauft worden.
Ah ja.
Die gehören jetzt einer mexikanischen Großfamilie.
Das ist so krass.
Denen halb Mexiko gehört. Oder halb Jalisco, der Bundesstaat, wo der Tequila hergestellt wird.
Das ist tatsächlich total verrückt, was Diageo da gemacht hat. Was sie sich dabei gedacht haben, war, glaube ich, nicht so viel, auf jeden Fall.
Nee, denken ist, glaube ich, nicht so die Stärke von solchen Konzernen. Das ist so. Das sind manchmal sehr eigenartige Entscheidungen, die da getroffen werden.
Ja, ja. 2014 haben die übergeben an Casa Cuervo.
Und José ist der Gründer. Casa Haus Cuervo und José Cuervo ist der Gründer von dem Ganzen.
Naja. Was wir aber probieren.
Und auch die sind jetzt nicht seit 1000 Jahren dabei, sondern auch die haben das, glaube ich, in den 60er Jahren gekauft.
Diageo.
Nein, die Cuervos.
Was haben die in den 60er Jahren gekauft?
Tequila.
Ach so.
Also der, was heute die Fortaleza Destillerie ist, das waren ehemals die größten Hersteller von Tequila. Mhm. Und der in den 60er Jahren hat der Opa sozusagen gesagt, meine Kinder haben keinen Bock auf Tequila machen. Und dann verkaufe ich den ganzen Bums.
Gibt's jetzt Büskel?
Nee, und hat dann sozusagen das an die Cuervos verkauft.
Ach so.
Ne, die ganzen Destillationsanlagen und alles. Und hat den Kindern aber noch ein bisschen Land gelassen und eben diese eingemottete Destillerie. Genau.
Was ist das hier?
Was ich da eingeschenkt habe, das ist ein 18-jähriger Buschmilz, auch ein neues Produkt.
Neu?
Ja, relativ neu. Wie lange gibt es den? Ein halbes Jahr oder so?
Riecht aber gut.
Für Whisky neu. Ja, vor allen Dingen, hast du dir die Farbe angeguckt?
Ja, das
der ist Port. Orange. Ich finde, der sieht aus wie...
Totgefärbt. Also, das typische...
Ich habe jetzt das Venura oder sowas, weißt du?
Ja, man könnte, ja, wenn man nur gucken würde, könnte man denken, das ist ein Dalmor.
Dalmor, genau.
Das hatte auch, ich weiß auch, Dalmor King Alexander damals, der hat ausgesehen wie Eistee Pfirsich und der hat geschmeckt wie Eistee Pfirsich, was für ein Whisky richtig geil war. Der hatte wirklich so intensive Pfirsichnoten und Schokolade und so weiter und hatte voll diese Eistee-Vibes, nicht nur vom Aussehen her.
So, Buschmilz 18 riecht auf jeden Fall für mich auf den ersten jetzt nicht wie Buschmilz, aber der ist auch, glaube ich, viel, viel mit Fass aufgeladen.
Ich hätte ja keinen, also wenn ich den blind bekommen würde, Alter, ich hätte gar keinen Plan. Ich wüsste gar nicht, wo ich hinrennen sollte. Also weder 18 noch Irland und erst recht nicht Buschmilz. Das könnte alles sein. Zumindest von der Nase.
Weißt du, was es wieder gibt? Die Knapoke Castles. Hm. Mit 12, 14 und 16 oder sowas. Mhm. Muss ich mir auf jeden Fall ein, zwei von holen. Weil
war das auch da, wo es letztens den 19-Jährigen? War das auch in der Knapoke Castle?
Das weiß ich nicht, aber die hatten jetzt die letzten Jahre nur diese ganz teuren. Für 500, 600 Euro oder so. Und die Knapokes, die günstigen, diese, wie gesagt, 12, 14, 16, die gab es nur noch manchmal, wenn man Glück hatte, in so kleinen Minis, in so Dreierpacken. Mhm. In so einer Minibox.
Habe ich gar keinen Plan von.
Aber es ist super leckerer Buschmilz. Super gut.
Das ist quasi ein Abfüller, der sich auf Buschmilz
genau.
Spezialisiert hat quasi.
Genau.
Immer mal Fässer kauft und die dann selber reift.
Mhm. Ja, weiß nicht, ob die selber reift, aber es sind auf jeden Fall, und es gab es ganz lange nicht und jetzt gibt es wieder die Knapokes.
Ja, also im Vergleich zum Redbreast kommt hier ordentlich Eiche gerade raus. Aber Fett und Politur.
Und ist trotzdem ein bisschen verschlossen an die Nase. Er ist jetzt noch nicht so lange im Glas. Wenn ich jetzt rieche an dem Redbreast, kommt da mehr.
Ich habe gerade die große Hoffnung, dass der auch nicht so, also dass der noch weniger süß ist. Das geht ein bisschen in die Cognac-Richtung, was hier gerade so rauskommt. Das ist schon so ein.
Ich finde ihn recht verschlossen.
Ja, ja. Noch. So viel ist es nicht, ne?
Ja.
Ja, aber du, wie gesagt, Holz kommt raus. Frucht auch nicht. So,
ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen diffuse Frucht.
Politur, so ein bisschen. Mhm. Naja, müssen wir doch mal
bisschen probieren. Bisschen Leder vielleicht.
Wird ja nicht besser, das Zeug. Ja, wir probieren. Der steht jetzt ja auch schon, glaube ich, 5-10 Minuten.
Ja, genau. Ne?
Offen rum.
Wir ja, probieren mal.
Und ja, ich bin gespannt. Gab es vorher keinen Buschmilz 18? Ich weiß irgendwie, es gab 12, 15, es gab so einen 16-Jährigen sogar. Und es gab keinen 18-Jährigen. 21 gab es doch auch. Zumindest in meiner Welt. Und dann gab es diese ganzen Crossbreed-Dinger.
Ja, der ist schon gut.
Ja?
Der ist schon gut. Hat natürlich ein ordentliches Eichebrett. Ist auf der Zunge sehr würzig. Hat aber auch noch so diese so dunkle Früchte.
Und nicht süß.
Nicht süß, genau. Der zweite nicht süße Whisky heute. Nicht so fruchtig, also wie gesagt, der ist jetzt mehr, der hat 18 Jahre, der ist jetzt mehr auf der Eichenseite und ist nicht so süß aufgeladen.
Ja, ich krieg voll die Armagnac-Vibes.
Hat er schon ein bisschen, das stimmt schon.
Voll.
Was du vorhin meinst, ist, wo kommt Bushmills her? Es gab den 10-jährigen Bourbonfass, es gab den 16-jährigen mit Port und was ist Malaga oder Sherry oder so, keine Ahnung. Mhm. Und dann gab es den 21-jährigen. Das waren die drei, die hatten immer 40%. Und alles andere sind Sonderabfüllungen. 15, 14, Vino, irgendwas. Gibt es ja tausende mittlerweile.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie viele Bushmills-Abfüllungen es gibt. X viele. Also eine Riesenauswahl. Dann gibt es ja diese ganzen Fassstarkfässer hier, diese Causeway Collection und so.
Ja, die sind ja aber sauteuer, aber, ne?
Es geht. Finde ich nicht, dass die sauteuer sind.
Nee, ich dachte, das ist irgendwie
in Verbindung. So zwischen 60 und 100 Euro kriegst du die eigentlich alle.
Okay.
Je nach Alter, ne, ist verschieden. Immer so zwischen, ich weiß nicht, 9 und 14 Jahren sind die alt.
Ich bin ein bisschen positiv überrascht hier gerade.
Ja, sehr gut. Aber weißt du, was der kostet? Der Bushmills 18?
Knapp über 90.
Oh, das ist aber okay für einen 18-Jährigen. Hätte auch 150 kosten können.
Ja, gibt's auch. Also wenn du Lust hast, kannst du
auch für 18-jährige Whiskys kannst du auch 150 Euro für ausgeben, wenn du Pech hast. Hier ein Luffy 18 oder ein
Red Breast 18.
Bloody 18, Red Breast 18.
Kostet 180 Euro.
Ja,
oder 160.
Ja, stimmt, wir hatten den mal billiger bei dem einen Shop, aber ansonsten ist der auch teuer, ne?
Ja. Ja. Und den gibt es hier in zwei deutschen Shops für 94 oder 99 Euro.
Oh, fair.
Kann man machen und ich glaube, den kriegt man manchmal auch in anderen Shops für knapp unter 90. Ja, krass. Der hat, also von der Farbe, du hast schon gesagt, eine Orange irgendwie komplett. Hätte ich jetzt viel Fass aufgeladener im Sinne von auch Frucht und Süße jetzt erwartet, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass wir vorher den Redbreast hatten, aber der ist eher elegant. Du hast ja auch so Tabaknoten mit drin. Mhm. Was so mit rauskommt. Wie gesagt, ich krieg so wirklich auch eher Armagnac-Sachen mit raus.
Ja, also so ein bisschen Weinbrandmäßig.
Ja, genau. Das hast du auf jeden Fall. Auch vom Mundgefühl ist der sehr, gar nicht mal so, also es ist ein bisschen ambivalent. Der ist sehr flüssig, aber irgendwie gleichzeitig auch so leicht ölig. Also nicht fettig, aber du weißt, was ich meine. Die Zunge wird schon ganz glatt, aber der ist schon trotzdem nicht dickflüssig.
Ja, hat gut Power. Die 46%.
Hm. Ah, leichte Erdnoten kommen jetzt hier auch raus. So. Also geht in eine ganz andere Richtung. Wobei
ich habe diesen, das ist ein Bushmills, was ich oft habe bei Bushmills, habe ich gar nicht. Dafür ist vielleicht noch zu viel Fass dabei. Dann doch. Mhm. Ja. Also bei jüngeren Bushmills schmecke ich sofort, das ist ein Bushmills. So, ne?
Du hast schon ordentlich Holz auf der Zunge. Aber wieder, hinten raus, nicht bitter werden, der wird hinten raus sogar süß. Also wenn du runterschluckst, an den, so am Ende der Zunge, so hinten raus, hast du dann eine ganz angenehme Süße, geht so eine Kakaosüße, ist nicht Backkakao, sondern wirklich so ein Kaba oder sowas.
Also ich finde schon, dass es eine Bitterkeit ist, aber eine angenehme Bitterkeit
genau.
Vom Holz. Ne?
Also ja. So, das hast du einen Gegenspieler dazu.
Genau, ist nicht so dramatisch bitter, mhm. Sondern der hast hinten raus, finde ich, bleibt die Eiche und so, aber die ist angenehm.
Ja. Frucht am ehesten wieder Orange.
Ja. Orangenzeste.
Genau. Also nicht kein Orangensaft, ja. Eher sowas nicht Süßes dazu. Leicht erdig. Oh, der wird immer besser.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann kriegt man auch richtig gute Iren. Was haben wir jetzt? 70 bis 80 Euro, der hier 90 bis 100 Euro.
Ja, aber haben Iren den Ruf irgendwie?
Ja, die günstigen, so die 25, 30 Euro Iren.
Echt?
Ja, das sind ja, dann ist ja immer Irish Whiskey. Das ist ja halt immer irgendwie mit viel mit Grain und so. Und das sind ja oft auch Marken, du weißt ja nicht, was drin ist. Mhm. Und das ist ja leider, die haben dann fancy Namen, fancy Etikett und das keiner und steigen halt nicht drauf, wo es her ist. Es sind halt Brands. Das ist so ein bisschen wie beim Tequila, ne? Wobei da weiß man ja, was es ist, aber
ja.
Wo so das Brand-Business wichtiger ist als das Distillerie-Business eigentlich. Und das hat man, finde ich, bei Irish Whiskey immer noch. Wenn du guckst jetzt bei irishwhiskey.de, hier liebe Grüße an Mareike Spitzer, da siehst du halt immer so diese 25 bis 40 Euro Flaschen Irish Whiskey, die haben immer eine fancy Story. Irgendwas Cooles, eine schicke Flasche und man weiß halt nicht, was es ist. Da wird irgendeine alte Brand ausgebuddelt oder eine neue aufgemacht und dann Oder irgendwer ja, kauft.
Steht halt echt gar keine Distillerie drauf.
Gar nichts.
Oder so, ne? Nee. Manchmal weißt du gar nicht, gibt es das als Distillerie oder eben nicht.
Und das ist immer ein bisschen schade. Aber du kannst natürlich auch dir einen tollen Bushmills 10 Jahre kaufen. Ne? Super Whisky.
Wie ist es eigentlich bei Riders Tears? Gibt es da eine Brennerei dahinter? Es ist ja, ist nicht Riders Tears, hier Walsh Whisky oder sowas?
Ich glaube schon, aber da steht, glaube ich, keine Brennerei dahinter. Das ist irgendwas Gekauftes.
Ne, das ja. Konnte ich jetzt auch, ich habe nirgendwo das richtig rausfinden lassen. Die schreiben, dass sie Produzenten sind, aber...
Die haben ja nie angefangen, ne? Ich glaube, Walsh Whisky, die haben nie angefangen zu produzieren selber. Also das ganz zum Schluss haben sie sich irgendwie zerstritten. Die verschiedenen Leute da, dann ist das noch in die Bütt gegangen, bevor die losgelegt haben, glaube ich.
Aber du kannst ja immer noch Riders Tears kaufen,
oder? Ja, aber das ist ja also gesourcetes Zeug, gekauftes, nicht selber produziertes.
Ja. Weil da war der, wir hatten diesen Double Cask mit Cognac-Finish, der war ganz geil. Kannst du echt nichts sagen. War ein cooles, also hat Spaß gemacht.
Nein, das ist ja manchmal noch lecker, ne? Also ich kaufe das ja auch. Aber es ist trotzdem schade, dass du halt nicht weißt, was drin ist. Ne? Also das heißt ja nicht, dass es immer schlechter Whisky ist, nur weil es Irish Whisky ist und du nicht weißt, wo er herkommt.
Ja. Was wir noch gar nicht probiert haben, ist auch sowas, das hat bei uns noch gar nicht so stattgefunden, einmal Dingel. Das hat ja damals Kirsch ganz schön gepusht, ne? So eine kleine Brennerei auch. Und die, die bei Schlumberger sind, wie heißen die denn? Oh, habe ich erst probiert, war sehr lecker, fand ich sehr gut. Auch so eine bauchige Flasche, auch aus dem Norden, hat ein Typ gegründet, der früher bei Bushmills gearbeitet hat. Ach Mensch, ich komme gleich drauf. Fällt mir gerade nicht ein. So eine bauchige Flasche aus dem Norden. Ah, oh, das ist nicht Dingel, sondern...
Also bei der Dingel-Distillerie war ich ja auch schon.
Vielleicht bin ich auch irgendwo...
Und falsch. Ich finde den Whisky gar nicht mal so gut.
Von Dingel?
Ja, also ich hab zwei, dreimal schon Dingel probiert.
Okay.
Den Standard habe ich probiert und ich habe zwei so Sonderabfüllungen probiert.
Ja.
Fand ich alles drei nicht so mega.
Ist aber schade.
Und ich glaube, die sind auch gerade am Struggeln. Als wir vor Ort waren im Irland-Urlaub, haben wir leider vorher nicht gebucht und dann haben wir keinen Platz mehr für eine Tour bekommen.
Ja.
Das hätte ich natürlich sehr gern mitgemacht. Aber das ist ein super schönes Städtchen, wo das da ist, deswegen war es nicht so schlimm. Da konnte man super schön spazieren gehen und sich die Stadt angucken und so. Es ist so ein verträumtes Dörfchen. So wirst du vielleicht ein bisschen überlaufen, aber halt echt schick.
Das ist ja aber immer, also ich wollte gerade sagen, kommt ja immer drauf an, wo du bist, hast ja relativ viel
du
so.
Du kommst vom Ming of Kerry und fährst dann so Richtung Norden und dann kommt da dieses Ding, super malerisch, super schön, weißt du.
Ja.
Die Distillerie selber ist in so einem Schuppen, das ist jetzt nicht unbedingt schönes, aber der Ort da ist super nett. Nee, und die haben auch irgendwie Herausforderungen, Dingel. Da gibt es auch irgendwie Probleme.
Naja, ist ja ähnlich, so eine junge Brennerei irgendwie.
Ja. Aber die haben mich jetzt, wie gesagt, ich habe dreimal Dingel probiert und es hat mich jetzt nicht so begeistert, ehrlicherweise. Vielleicht lag es auch an den drei Abfüllungen oder so, das kann ich dir nicht sagen. Aber ja, du hast recht, haben uns nicht groß mit beschäftigt.
Hinge, meinte ich.
Oh, Hinge habe ich schon ein paar probiert.
Und Hinge hatte ich jetzt Small Batch, Sherry Cask, boah, lecker.
Ich hatte einen Amarone Cask, einen 12-jährigen, also gesourced. Das war nicht von denen selber gebrannt. Ich weiß nicht, ob die selber brennen, keine Ahnung.
Das war auf jeden Fall, also der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob das PX war, ich glaube, es war ein PX-Fass. Aber der war auf jeden Fall gut. Da war ich ein bisschen begeistert.
Hinge finde ich auch gut. Also das, was ich habe nicht viel probiert, aber ich habe, wie gesagt, ich erinnere mich jetzt gerade an diesen 12-jährigen Amarone-Cask. Den fand ich sehr lecker.
Auch gar nicht so teuer, ne? 12 Jahre Amarone war, glaube ich,
70, 60, irgendwie sowas. Ja, günstig, weiß ich nicht, aber 60 Euro, 70 Euro.
Dann ich hatte den 10-jährigen, das war auch Sherry Finish, auch nochmal 43 Volumenprozent oder so. Aber echt, ja, siehst du, hier hätte ich jetzt wieder gedacht bei Hinge irgendwie, dass das eigene Produktion ist.
Ich weiß es gar nicht, aber der 12-jährige auf jeden Fall nicht, weil so alt sind die noch nicht.
Ja, stimmt.
Dingel hingegen hat ja eigenen Whisky.
Genau.
Dingel produziert ja selber und die verkaufen nichts Gesourcetes. Ich habe übrigens mal geguckt hier, das ist tatsächlich bei Writers Tears und so, das ist tatsächlich Walsh. Mhm. Und die hatten früher ihren Whisky von Middleton.
Ja.
Dann haben die versucht, was auf die Beine zu stellen. Dann haben sie sich zerstritten. Und die kaufen bei Great Northern und bei Middleton jetzt ein.
Okay. Und bei Hinge sieht es auch so aus, als wäre das gesourced, weil hier steht in selektierten Fässern.
Ja, klar.
Ja, selektierte Fässer heißt ja eigentlich, das haben wir gar nicht selber gemacht, und ist auch nur ein Irish Whisky, nämlich Brain und Single Malt. Gesourced damit. Ja, wahrscheinlich gibt es die noch gar nicht so lange.
Nee, so lange auf jeden Fall nicht. Also als der 12-Jährige rauskam, waren noch keine 12 Jahre.
Ja, und da wird beim 10-Jährigen wahrscheinlich ähnlich sein. War trotzdem geil, hat gut geschmeckt, gut gemachtes Produkt. Gibt ja einige Sachen, aber das ist ja natürlich schade, und dass du dann quasi eigentlich nur Marken kaufst. Das ist aber, glaube ich, typisch für den irischen Whisky, weil wenn du das so mit der Geschichte anschaust, dann ist es ja wirklich der Fall, dass aufgrund dessen, dass die irgendwann alle fusionieren mussten, um die großen Brennereien dahinzustellen und nur noch ihre Rezepte weitergegeben haben, dass genau dazu kam und dass halt eher dieses Bonding-Ding, da nicht der Trend, aber so die Machart war. Ja, dass du halt die paar Großen hattest, unterschiedliche Rezepturen, und dann hast du geschaut, okay, machst deine eigenen Produkte eben mit deinen Fässern, und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum inzwischen so viele Weinfässer immer verwendet werden.
Ja, es kann alles sein. Ich meine, jetzt gibt's ja wieder viele Destillerien, ne? Und ich habe auch nur einen Bruchteil davon mich mit beschäftigt oder die probiert.
Schwach, Olli.
Ja, so ist das. Kann ich alles. Alles trinken.
Ja, du solltest jetzt vielleicht, nachdem du Whisky durchgespielt hast, ich meine, Tequila und Mezcal ist jetzt auch irgendwie durch.
Durch.
Könntest jetzt mal wieder zurück zu Whisky, machst jetzt Irland.
Mach jetzt Irland.
Und dann
mach Jason Konkurrenz und mach 5 Videos die Woche. Nein.
Dann nö, keine Videos. Gibt es hier in Leipzig, gibt es hier Leipzig so ein Podcast-Festival, wo du auch einen Workshop machen kannst, wie man jetzt Podcasts mit Video macht.
Video.
Dass das der neue heiße Scheiß ist, dann denke ich mir so, da kannst du auch einen YouTube-Kanal machen.
Das ist wohl so, genau. Und wir könnten das ja auch hier bei Adobe machen. Die bieten jetzt auch die Videostream-Software an.
Ja, machen alle.
Ja, ich habe das.
Also
das,
auch unser Hoster. Auch unser Hoster macht das inzwischen.
Ja.
Hast du mir ja letztens geschickt. Genau. Nee, machen wir nicht, weil uns gibt es exklusiv nur ohne Gesicht.
Genau. Ich habe da auch keinen Bock drauf.
Der Podcast ohne Gesicht.
Es ist ganz lustig, wenn man mal irgendwo eingeladen ist und so alle schallt ja dann mal irgendwo rumturnt, aber das ist dann auch in Ordnung. Das reicht dann auch.
Ja, wir haben richtige Podcast-Gesichter.
Yes.
Ey, lass mal über Musik quatschen. Ich habe die Woche mal wieder alte Musik gehört. Was heißt alte Musik? Ältere Musik. Und zwar gab es da, ich muss ganz kurz gucken, wie der Track heißt, von Limp Bizkit und Method Man. Mega geil. War auf einem, ich glaube, dem zweiten Album von Limp Bizkit drauf. Limp Bizkit und Method Man. Kennst du bestimmt dieses Lied, wo es immer geht so, shut the fuck up.
Vielleicht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich kenne natürlich Method Man, klar, keine Frage.
Und das heißt End Together Now. Das packe ich auf jeden Fall auf die Liste drauf. Mega Hit, damals schon gewesen. Ich muss mal gucken, von welchem Album das ist. Das ist tatsächlich, ich glaube, Significant Other von Limp Bizkit. Ziemlich, genau, ja. Significant Other, so eine Graffiti-Figur irgendwie, wahrscheinlich Fred Durst, riesengroß, die Superstars vorne. Sehr, sehr im Fokus. Und wie gesagt, Limp Bizkit, Method Man, End Together Now, hat's mir letztens, also durch Zufall, kennst ja manchmal Masse irgendein Album an, das Album ist zu Ende, spielt so diese Auswahl, die dazu passen würde, einfach weiter, da kam der Track, mega gut.
Genau, dann schicke ich dir auch gleich meinen Track.
Hast du schon?
Das habe ich schon.
Er kam schon an.
Er kam an, habe ich dir gerade geschickt, genau, vor einer Sekunde. Und zwar von den Betty Ford Boys. Das sind die drei Produzenten Suff Daddy, Brank Sinatra und Dexter, die ein Album rausgebracht haben. Und davon den Track Dog Food, die erste Single.
Ich sah, dass es hier schon auf Vinyl ankam.
Genau, ich habe es schon auf Vinyl bekommen. coole Platte, macht Spaß.
Oh, ein dreiköpfiger Hund.
Ja, da geht einiges. Matchit.
Ja?
Dogfood.
Dogfood. Sehr gut. Packe ich hier auf jeden Fall mit rein. Gibt es das Album schon komplett irgendwo?
Ja. Ja? Kannst das ganze Album schon hören.
Tippitoppi. Muss ich mir mal zu Gemüte führen.
Ja, ist halt Instrumental. Sind ja drei Producer, die zusammen, die haben einen sehr unterschiedlichen Style, alle drei. Und das ist zusammen schon irgendwie eine eigenartige Melange, wenn die drei zusammen was machen.
Ja, aber
ist
nett. Brenk würde sagen Melange.
Ist auf jeden Fall sehr ganz
cool. Er ist aus Wien, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall Brenk Sinatra als Österreicher, Dexy Stuttgart und Suf Daddy Berlin, glaube ich. Ich glaube
Berlin, ja.
Die Achse des Bösen. Aber ja, die waren damals schon, fand ich das immer mega mit diesen, da gibt es auch eine Doku, glaube ich, über die Beatmaker-Szene, die, ja, weiß ich so, nach 2010 relativ groß wurde mit den ganzen Jungs. Das ist schon ziemlich cool, wo einfach nur gezählt hat, was, also hat es kein MC, sondern einfach nur gute Beats, die Jungs haben gejammt und haben trotzdem irgendwie so Hallen voll gemacht,
ja,
Clubs voll gemacht. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, war echt geiles Zeug dabei. Bin gespannt, höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe jetzt zuletzt, am letzten Freitag kam auch eine neue EP von, Funkvater Frank.
Na, okay.
Und wie heißt er denn? OG Kimo.
OG aus. Kimo. Wir stehen heute ein bisschen auf der Leitung irgendwie.
Was ist denn los? Genau, die zwei haben eine neue EP rausgebracht. Irgendwie viele so Classic-Samples, irgendwie so ein bisschen orchestrale Samples und sowas. Ziemlich cool. Okay. Sehr straightforward, glaube ich, nur 4-5 Tracks oder so, aber alles ziemlich gut wieder mal. Der Typ weiß, wie man es macht.
Ja, Funkvater Frank, cooler Produzent. Mucke ist nice.
Ja, mega.
Passt perfekt zu OG Kimo. Das ist schon ein gutes Pairing,
die beiden. Ja. Also von daher noch kleine Albumempfehlung. Wir hauen das Album hier nicht mit auf die Playlist drauf, aber ihr solltet euch das auf jeden Fall anhören, wenn ihr Hip-Hop mögt.
Mögt. Sehr gut. Ja, Mensch, haben wir wieder Musik auf die Playlist gepackt?
Lange nicht.
Ja, das stimmt. Aber da ich jetzt ja auch Bahnfahrer bin und
Zeit,
ja? Ja, ich sitze ja am Notebook und arbeite dann, da kommt man nicht zur Musik hören.
Ja, okay.
Im Auto kann ich ja Mucke hören. Das ist ja, das
heißt, du bist ja jetzt quasi durch die Bahnfahrten nach der Hälfte der Zeit fertig mit Arbeiten.
Nee, andersrum. Also ich kann nicht mehr so viel, also vorher war es ja so, du telefonierst im Auto und das kann ich jetzt nicht mehr, das muss ich jetzt danach machen.
Ja.
Ne, aber dafür ist mein Postfach aufgeräumter.
Alles Vor- und Nachteile.
Ja.
Oh Mann, ey.
So oder so.
Die Deutsche Bahn.
Die Deutsche Bahn. Und das Brüder Whisky Haus.
Das Brüder Whisky Haus.
Hat uns noch einen Whisky hingestellt.
Das ja, und aber bevor wir den Whisky jetzt hier in Angriff nehmen, ey, die haben jetzt auch einen Haufen Zeug wieder rausgebracht. Ne? Ist alles noch verfügbar.
Der Brüder ballert.
Ich wollte gerade sagen, was ist da los?
Also verfügbar ist gar nicht so viel, aber es geht trotzdem relativ schnell weg, wenn man vergleicht, was der raushaut.
Ja.
Da kommen ja gefühlt 3-4 Abfüllungen pro Woche, keine Ahnung. Zu jeder Messe immer irgendwelche Sondereditionen.
Das und so. Und auch altes Zeug teilweise, ne?
Ja. Gibt's verschiedene Serien, die da bedient werden. Fine Art, das sind so 30 plus Flaschen und sowas. Mhm. Da kommt viel raus, genau.
Also, da, und jetzt auch mit Namen und so, also schon auch mal coole Brennereien teilweise dabei gewesen wieder. Fand ich schon spannend.
Als ich diese Flasche hier vorhin aus dem Schrank gezogen habe, habe ich gesehen, dass ich noch zwei andere irische Brüder da drin stehen habe. Also ich hatte drei irische Brüder im Schrank, ist mir aufgefallen, beim aus dem Schrank holen. Und zwar, wir hatten ja jetzt einen Redbreast, also Middleton. Wir hatten einen Bushmills, also nordirischen Whisky. Und das hier steht nur Distilled at Ireland. Deswegen nehme ich an, es ist ein Kuli. Wenn North Ireland draufstehen würde, also wenn es ein Bushmills wäre, würde es
draufstehen. Ich wollte sagen, der schreibt drauf, wenn es Bushmills ist, schreibt der Northern Ireland drauf.
Genau. Ne? Mhm. Und Middleton gibt nicht so ab und deswegen denke ich mal, es ist ein Kuli. Mit 14 Jahren würde es auch alterlich passen. Bourbon Cask und PX Sherry Finish. Und das ist auch wieder ein. Der ist mit Sicherheit sehr süß. Genau, 14 Jahre. 53,6 Cask Strength.
Jo, ist sehr süß. Hab direkt mal probiert.
Gar nicht erst gerochen. Gar nicht erst gerochen, direkt
probiert. Hab kurz reingerochen. Der riecht wieder sehr klar. Was verrückt ist, also super aus die Nase, da kommt nicht viel Würze oder ähnliches, da kommt ein bisschen Süße, kommt ein bisschen Frucht. Ich fand es jetzt relativ verschlossen.
Das ist hier so eine, ich rieche hier so eine Gummibärchen.
Mhm.
Hast du auch Pfirsich, Eistee,
Note. Ja, typisches Brühlerfass.
So Tüte Gummitiere aufmachen und reinschnüffeln.
Ich bin ein bisschen froh, also es hat die Vibes, weißt du noch, den kleinen, den wir mal probiert haben, der so komplett drüber war mit viel zu viel. Gleiches Aromprofil, aber nicht so hart. Also nicht ganz so schlimm wie das, was wir da hatten. Aber quietschsüß. Und Röstaromen. Ich finde viele Röstaromen, witzigerweise.
Oh, krasse Gummibärchentüte.
Mhm. Ja, du hast von Rot bis Gelb und Weiß alles da.
Ja.
Grün fehlt. Alkohol in der Nase gar nicht mal so gut angebunden. Sticht ein bisschen in der Nase, muss ich sagen.
Ich finde, sticht auch ein bisschen im Mund.
Mhm.
Ich bin am Überlegen, ob ich diese Pappe kriege von Kuli. Der hat so eine leichte Bitterkeit. Kuli hat immer, finde ich, so ein bisschen den Geschmack von nasser Pappe auf der Zunge.
Mhm, verstehe.
Das merkst du vor allen Dingen bei Bourbon-Fass-Whiskys von Kuli.
Kriegst du wahrscheinlich, also ich krieg das beim Ausatmen dann immer. So ein bisschen. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher. Der hat auf jeden Fall jetzt hinten raus, finde ich es spannend, der bleibt auf jeden Fall lange. Also der hat Wumms, der hat aber einen schönen Abgang dafür.
Ja.
Und der ist wieder, der ist leicht bitter, aber angenehm. Und der bleibt. Und du hast jetzt Erfrischungsstäbchen Orange auf der Zunge.
Ja, ich habe es schon gedacht. Ne? Hat so einen leicht pritzelnden,
Erfrischungsstäbchen
ätherischen Orange. Touch. So, ne?
Ja, kennst genau. Du die Dinger, die ja. Du in den Kühlschrank legst? So.
Ich habe genau an dem, wo du angefangen
Schokoladig.
Hast, irgendwie hat der gerade gekriegt, entwickelte sich gerade ätherisch.
Ja.
So ein bisschen. Ja, und die Flasche ist gerade aufgerissen. Ne? Das heißt, da könnte auch noch ein bisschen was passieren, wenn die mal ein paar Wochen steht.
Ja, also aber wie gesagt, das Glas steht jetzt auch schon eine Viertelstunde, 20 Minuten offen hier.
Ich hatte geguckt, wer ist denn was für den Sommer vielleicht oder fürs Frühjahr? Und das ist jetzt für mich nicht der klassische Winterwhisky. Passt vielleicht ganz gut.
Mhm. Ich habe heute einen Artikel gelesen, das war ziemlich gut. Warum rauchiger Whisky der perfekte Sommerdrink ist. Fand ich schön. Fand ich richtig
Weil man
gut.
ihn kalt stellen kann.
So ungefähr. Nee, weil du tatsächlich, also da war so ganz viel, ja, das auf einen, weil wenn du draußen bist, in der Natur passt das halt gut, wenn du am Meer bist. Zum Lagerfeuer passt super. Du kannst damit geile Drinks machen, die dadurch nochmal einen extra Layer bekommen. Also waren so ganz viele Sachen, warum das irgendwie cool ist, war auch dabei. Du sollst einen rauchigen Drink, Whisky ins Eisfach mal packen und gerne auch auf Eis trinken, weil das nochmal ganz anders ist. Also so ganz viele Sachen, ergibt alles total Sinn. Macht auch Spaß. Ich bin auch niemand, der sagen würde, okay, rauchiger Whisky nicht im Sommer. Und gerade die Bourbon-Fassgereiften sind im Sommer ziemlich cool. Ja. Ne? Also kann man auf jeden Fall machen. Es ist schon wieder Zeit für die Sommer-Whiskys.
Deine Top 5.
Deine Top 5 Sommer-Whiskys 2026. Platz 1. Los, Olli, komm, deine Top 5. Ich bin gespannt.
Also auf jeden Fall würde ich von den Thompson Brothers diesen Blend draufpacken.
Mhm.
Den wir mal bei dir im Garten. Nee, nicht den Sherry-Blend, sondern den anderen. Wie hieß denn der?
Es gab noch
einen Blend? Da hatte ich mal eine Flasche von.
Eine TB, Thompson Brothers Blended Whiskey, BW, TBBW, oder?
Also nicht der, wo McKellen drin war.
Ja, da gab es unterschiedliche, ne? Na, ich habe noch diesen einen Blend, wo Kleinlisch, Brora und Dornoch drin sind. Das ist ein Blend. Und dann gab es ja die unterschiedlichen mit diesem beigen Label, wo die Flasche 39 Euro gekostet hat. Tipptopp Zeug.
Gib mir eine Sekunde, ich habe ihn gleich.
Ich gebe dir eine Sekunde.
Und zwar der SRV5.
Ah ja.
Der 8-Jährige. Den hatte ich mal mit bei dir im Garten.
Ja.
Super geiler Sommerwhisky, ganz leicht rauchig.
Tipptopp, stimmt.
8-Jähriger, schöner, blended malt, 48,5%. Helles Zeug eigentlich. Der ist zum Beispiel, der ist ein schöner Sommerwhisky.
Ja. Ich schmeiße in den Ring. Nika Yuichi 10.
Den hatten wir doch bei diesem Tasting.
Genau.
Ne? Oh ja.
Und finde ich für den Sommer mega.
Von Kirsch eingeladen war das, ne?
Ja.
Das war sehr lecker.
Ja, Und der Yuichi hat mich tatsächlich voll abgeholt.
Der war leider ein bisschen teuer, ne?
120, oh, 130.
Oh. Ja, aber der war lecker.
Oh, aber ja. Ja. Passt für mich wie die Faust aufs Auge für einen Sommerwhisky. Super fruchtig. Gleichzeitig auch, ja, das ist schon ein bisschen Bums, aber hat Spaß gemacht. Von daher, vom Aromenprofil passt das einfach so ein bisschen, ne? So ein bisschen heller auf jeden Fall auch. Sehr ausgewogen, nicht zu kantig, ein bisschen, ja, nicht easy drinking, aber nicht zu überfordernd. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, was ich mir vorgenommen habe für diesen Sommer, ich habe es im letzten Sommer schon vorgenommen und letztes Frühjahr schon, ich muss es jetzt aber wirklich tun, mal ein Daft Mill aufmachen.
Mhm.
Schönes Bourbonfass. Das muss ich auf jeden Fall für diesen Sommer tätigen tun.
Sag Bescheid, ich komme vorbei.
Ja. Ansonsten, weil wir gerade vorhin hier einen Bushmills 18 hatten, es gibt, den habe ich mir auch nochmal gekauft.
Hey. Du, ich,
ach so,
du,
entschuldige.
Ich.
Ja, okay.
Hey. Ja, chill mal.
Chill mal, Bro.
Ja, fahr dich mal runter. Scheiße, jetzt muss ich überlegen. was haben wir denn letztens aufgemacht? Haben wir nicht letztens bei mir irgendwas aufgemacht? Das muss doch mein Sommerwhisky werden.
Kann ich nicht.
Als du bei mir warst, was haben wir denn?
Wir haben nichts aufgemacht.
Achso, da haben wir doch so einen leckeren, leicht rauchigen Bowmore aufgemacht. Und das ist ein ziemlich guter Sommerwhisky. Also Bowmore von Living Souls wird es bei mir auf jeden Fall.
Ja, okay, der
war. Aber super. Es kann natürlich auch ein anderer sein, aber ein Bowmore aus dem Bourbonfass ist im Sommer ein rauchiger Go-To, weil nicht zu krass kantig rauchig, hat diese, wie gesagt, sehr, sehr angenehme Maritimnoten, passt auch super gut. Eher ein Whisky, der auch mal, ja, okay, ich würde keinen Bowmore jetzt natürlich nicht mischen oder so, weil wäre mir zu schade. Aber das Profil meine ich, ne? so ein heller Eiler-Raucher kann man tatsächlich auch mal als Longdrink genießen.
Definitiv.
Könnte funktionieren. Ja, deswegen. Ich würde das jetzt nicht weiter spezifizieren. Bei mir ist, glaube ich, der ist 8 Jahre alt oder so. 7 oder 8 Jahre alter Bowmore aus dem Ex-Bourbonfass.
Mhm.
Jetzt darfst du mit deinem Bushmills kommen, Junge.
Genau, es gibt nämlich, den habe ich mir auch mal wieder gekauft vor ein paar Monaten. Und zwar gibt es von Bushmills ja einmal den 10-Jährigen, den kennt ja jeder. Der ist auch ein toller Sommerwhisky. Noch ein Tick geiler ist die Literflasche Bourbon, einfach Bushmills Bourbon Cask in der 1-Liter-Pulle, Steam Ship Collection oder irgendwie so heißt der.
Mhm.
First Fill Bourbon. Mhm. Mehr steht auf der Flasche nicht drauf, kein Alter, 40%, 1-Liter-Pulle kostet 30 Euro oder so. Der ist super. Also ein richtiges süffeliges Bourbon-Brett. Kostet nix. Perfekt für den Sommer, die Terrasse.
Bushmills.
Mhm. Du bist dran.
Bin ich schon wieder dran.
Ja.
Ja. Ja, ich gehe gerade tatsächlich in Richtung Cocktails und habe mir da einen Michters rausgesucht. Und zwar ganz klassisch einfach eine Flasche Michters Rye. Finde ich super gut. Hat wahnsinnig viel Charakter. Lässt sich sowohl pur als auch im Cocktail super gut verwenden und trinken. Michters Rye dazu einfach. Also daraus einen Whisky sauer gemacht, wunderbar, Manhattan, wunderbar, passt weil wirklich überall gut mit rein. Der Bourbon, finde ich, der ist gut, aber ich würde immer, wenn ich mich das probieren würde, tatsächlich diesen Rye bevorzugen, macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ich hatte ja diesen mir, nachdem wir mit Sarah Winters geschnackt hatten, ja diesen Frühstücks...
Sandra,
entschuldige. Sarah? Mhm. Nachdem wir mit Sandra gesprochen haben, diesen American Whisky geholt.
Mhm. Ja, ja, aber der ist auch lecker.
Dieser Frühstückswhisky.
Ja.
Wie gesagt, der ist als Frühstückswhisky perfekt. Und das war noch sehr lustig. Den hatte ich ja mit, als ich auf der Whisky-Klassenfahrt war.
Ja.
Und dann habe ich morgens am Frühstücksbuffet im Hotel so die Pulle daneben gestellt, neben die Müsli-Schüssel. hab ein paar Bildchen gemacht. So, ja. Nee, der ist tatsächlich sehr lecker. Ja, für mich gehört auf jeden Fall noch Kleinlisch aus dem Bourbonfass zu dem absoluten Sommerwhiskys. Kann man jetzt ein Sutherland von Thompson Brothers nehmen, kann man einen SMWS Single Cask nehmen.
Gibt's ja gerade wie Sand am Meer.
Whatever. Bourbonfass Kleinlisch. 8 bis 10 Jahre. Sehr schönes Sommerding.
Ja. einfach weil ich das gerne mache und wir das auch bei mir im Garten schon gemacht haben, nochmal einen Raucher. Ich nehme Artback Cory Racken. Ja, Standard.
Sehr gut.
Fast stark. Passt am Lagerfeuer wie die Faust aufs Auge. Und dann aber die Bude ins Eisfach legen. Das heißt, richtig, richtig durchkühlen. Weiß ich nicht. Morgens ins Eisfach legen, wenn du weißt, abends kommen die Leute vorbei. Und dann so einen eisgekühlten, dickflüssigen
Shot.
Cory Racken als Shot. Aber dann trotzdem, also nicht hinterstürzen, sondern wirklich im Mund behalten und dann die Körperwärme ihr Übriges tun lassen. Das heißt, du hast einen eiskalten Drink, der super stark ist, der super rauchig ist, aber du schmeckst von beiden nichts, weil er so kalt ist. Und mit deiner Körperwärme wird er immer wärmer und immer intensiver, bis er explodiert. Und das macht Spaß. Für den Sommer immer wieder ein witziges Experiment, zumindest für Leute, die Whisky mögen.
Und experimentierfreudig sind.
Und man muss natürlich auch sich trauen, eine Flasche Art Bakery Racken ins Eisfach zu legen. Aber was soll da passieren? Der hat ausreichend Volumenprozente. Der kann nicht schlecht werden oder ähnliches. Insofern Art Bakery Racken, Standardportfolio, supergeil. Macht Spaß.
Also Tims Whisky-Tipps sind nichts für Whisky-Eiertollers. Aber wer jetzt nicht die reine Lehre irgendwie will, der kann damit immer was, mal was anfangen. Das ist sehr gut. Sehr schön. Kommt noch einer? Oder?
Einer noch.
Jetzt muss ich überlegen.
Oder zwei noch?
Zwei noch. Oben 14.
Ach komm, jetzt kommst du wieder mit deinen Standards an.
Ja, das wäre ja. Geil.
Ja.
Das ist auch ein geiler Sommerwhisky.
Super.
Ganz, ganz zarte Rauchnote.
Da würde sogar Oben Distillers Edition, passt auch, ein bisschen fruchtig noch.
Ja.
Könntest du beide machen.
Habe ich gerade dran gedacht, fände ich eigentlich ganz gut. Der Oben ist, glaube ich, den kann man auch im Sommer richtig schön trinken. Um mal auf den Standard zu rekurrieren, den man überall kriegt. Oder, naja, nicht überall, aber den man entspannt bekommt. Mhm.
Das geht auf jeden Fall klar.
Ja. Und es ist jetzt nicht so ein Billigstandard. Das ist jetzt nicht so was wie Aberfeldy 12 oder so, weißt du, sondern Oben 14 ist schon guter Whisky.
Ja, auf jeden Fall. Oben 14 geht auf jeden Fall klar. Macht Spaß. Weil ich hier die Flasche stehen habe und die irgendwann jetzt im Sommer aufknacken werde, ist ein Glengarry 15, aber nicht dieses dunkle Brett, was man aktuell kaufen kann, sondern so eine ältere Flasche tatsächlich. Den werde ich für mich hier im Sommer hinstellen. Das ist eine Literflasche.
Hier willst du den hinstellen?
Nice try. Ist eine Literflasche und ja, sieht relativ... Ja, ich weiß nicht, es ist bestimmt ein bisschen Sherry drin oder Paxaret oder sowas, weiß ich nicht, wie alt er ist. Hat auf jeden Fall schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist nicht mehr so die ganz neueste Abfüllung. Und der grüne Punkt ist schon drauf, von daher. Aber wie gesagt, Glengarry 15, ich weiß nicht, was es für ein Fass ist. Ist auf jeden Fall noch dieses Label, wo vorne der Hirsch drauf ist und relativ groß unten dann Aged 15 Years steht drauf. Morrison Glengarry Distillery.
Also, und dank der 1-Liter-Flasche Travel Retail hast du auch 43%, weil damals gab es ja die 1-Liter-Flaschen immer mit mehr Punkten.
Ganz genau.
Mehr Prozenten.
Ganz genau. Insofern, das wird eine Flasche, die hier zum im Sommer ja, aufgehen
hier,
wird.
Ist perfekt. Hier ist perfekt.
Hier mit hier ja, ist also Leipzig gemeint, Junge. Ich stell dir gerne eine Flasche Jura hierher. Die habe ich noch. von Anamna Alba. Oh. So eine schöne. Das mache ich gern. Die bringe ich dir gerne mit vorbei.
Endgegner Whisky.
Genau. Warte mal, was hatte ich jetzt alles? Ich glaube, das war jetzt mein vierter.
Dein vierter?
Mhm. Ja, wir müssen auf insgesamt 10 kommen. Also ich kann ja sagen, was mein fünfter ist.
Ja, sag nochmal einen fünften.
Mein fünfter ist ganz klassisch ein Gin im Sommer und kein Whisky. Ist ja im Endeffekt das gleiche Produkt, nur dass du, also wird ja auch destilliert, halt eben auf einer anderen Brennanlage vielleicht, aber...
Oh Mann, ja, dann kann ich auch hier irgendwie sagen Tequila oder so, das ist ja wohl klar. Nee. Nein, ich hätte vielleicht nur, ich würde wahrscheinlich noch irgendwas von Thü nehmen, würde ich noch was sagen. Irgendwas, was Leichtes ist.
Ja, das stimmt. Na, ich hab gar keine Flasche Thü ja, nirgendwo rumstehen. Von daher müssen wir uns da wirklich austauschen. Ich würde sagen, Glengarry gegen Thü in Sample-Form.
Wir haben sogar noch einen Glengarry zusammen hier stehen.
Den haben wir auch noch hier stehen, das stimmt. Den
haben wir noch nicht aufgemacht. Und zwar war das der aus dieser, der, die einzige
Bourbon-Abfüllung
aus dieser
Signatory Serie, Small Batch.
Die sonst nur so Sherry und
genau,
sowas macht.
Genau, genau, genau. Den haben wir noch rumstehen.
Stimmt, den müssten wir auch mal aufmachen. Irgendwann mal spontan gekauft.
Ja, während der Podcast-Folge, glaube ich sogar. Ja.
Haben wir gesagt, wenn direkt geshoppt.
Ja, das stimmt. Der steht noch rum. Und was mir gerade noch einfällt, unabhängig, ob ich den habe oder nicht und so weiter, super Sommer-Whisky aufgrund des Aromenprofils Redbreast 21.
Ja, du hast recht, ja. Es ist aber für mich ein Feiertagswhisky. Es ist jetzt für mich so ein...
Ja, du, weil du das so an...
Aber bei mir ist der mit Weihnachten verbunden.
Verstehe ich. Aber vom Aromenprofil könnte das was werden.
Ja, das stimmt.
Ja. Oder, also das kann ich ewig weitermachen, Teeling, Riesling Cask, mega. Mhm. Super gut, auch für den Sommer. Gerade eben durch dieses leicht säuerliche, was du halt dann mit drin hast. Das war ja offensichtlich auch ein süßes Riesling-Cask. Es gibt ja so Riesling-Kabinett, die ja süß sind. Wenn der vielleicht irgendwie mal noch ein Fass gesehen hat, was ja eigentlich, glaube ich, nicht so gedacht ist, aber schon durchaus mal passieren kann, weil die länger reifen sollen. Eben auch die Weine dann in der Flasche, dann stabilisiert ja auch die, also die Tannine, die Gerbstoffe stabilisieren das ja auch. Dann werden die wahrscheinlich auch mal in ein Fass gehauen, sodass es einen Riesling-Cask geben kann und das vom Aromenprofil auch mega gut.
Ja, und das kann natürlich nicht sein. Wir haben jetzt jeder 5 Whiskys genannt und es ist kein Mordlach dabei. Deswegen würde ich sagen, schöner Mordlachs aus dem Bourbon-Cask Signatory. Geht auf jeden Fall im Sommer auch mal. Absolut klar.
Ja.
Ja. Oder auch ein leichtes Sherry-Fass.
Ja. Nee, eigentlich nicht.
Ginge auch, wenn es wenig Sherry-Touch hat.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Eigentlich ja. Wie gesagt, auch vor allen Dingen, wenn du irgendwie abends mal so am Lagerfeuer sitzt und es wird halt auch im Sommer mal noch ein bisschen frisch, dann gehen da auch nochmal Sherry-Fässer, geht dann auch mal klar.
Kann man definitiv. Geht sowieso alles.
Ja, ab nach 12 sowieso.
Am Ende des Tages ist am Ende des Tages. Meistens.
Ja. Okay. Schöne Sommer-Whiskys. Bin ich gespannt.
Alle kaufen.
Ja. Und wenn alle Stricke reißen, einfach Lafroig und Sprite. Sproig.
Oder was ich am Wochenende probiert habe, das ist nochmal ein Tipp, falls ihr sowas noch im Kühlschrank habt von Ostern. Eierlikör.
Oh Gott, das fängt ja wieder mit Eierlikör an.
Pass auf, Eierlikör und Thomas Henry Grapefruit. Mega.
Das flockt doch.
Das flockt nicht.
Das flockt.
Und weißt du, wie das schmeckt? Wie das Schöller-Eis im Freibad in meiner Kindheit.
Ach krass.
Es ist wirklich so krass.
Also Thomas Henry Grapefruit ist sowieso geil. Also wer gerne mal ein Paloma trinkt, muss es immer da haben.
Das wird cremig. Also wir haben das hier mit der Family. Also wir hatten Familienfeier. Hier Besuch war da. Es gab Eierlikör. Meine Mutter hat welchen gemacht, mitgebracht. Frisch gemacht am Tag vorher. Und ich hatte Thomas Henry noch im Kühlschrank, diese kleinen Flaschen. Ne, so. Und ich habe gesagt, ich probiere das jetzt. Und es ist so lecker. Und es waren einige da, die haben gesagt, ich esse lieber das Eis. Aber es ist wirklich Hammer. Eierlikör, Thomas Henry, Grapefruit, auch für den Sommer ein Knaller.
Alter, was ist los mit dir? Ich denke, wir beenden das hier an dieser Stelle lieber.
Es wird nicht besser.
Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr zugehört habt.
Wunderbar.
Habt eine schöne Woche.
Spaß gemacht mit euch.
Genau, genau. Auch wenn es heute ein bisschen lahm war, aber ich glaube, es lag daran, dass wir bei Irish Whiskey einfach nicht so im Thema stehen.
Wir sind nicht super im Thema, aber nichtsdestotrotz ist ja alles gut. Wir dürfen auch die grüne Insel nicht immer so links liegen lassen. Da passieren auch viele schöne Dinge, wie wir heute wieder festgestellt haben. 3-mal guten Whisky.
Auf jeden Fall. Und ich habe gerade nochmal beim Brühler reingeschmeckt. Ist ganz gut. Ja, der hat ein bisschen Power.
Der ist deutlich spezieller.
Ja.
Und muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Und 53, irgendwas ist auch was anderes als 46 wie davor.
Ja, das stimmt.
Aber nein, ich glaube, das ist
ja, aber trotzdem
kein weit, Fehlgriff.
Ich wollte gerade sagen, ist weit weg von irgendwie unangenehm, brennend, nee, scharf genau. Oder ja, irgendwas. Genau. Nee, ist trotzdem super gut trinkbar. Der hat halt eben Power.
Flüssige Gummibärchentüte.
Ja, du hast diese Frucht, du hast die Süße. Das sind gute Gegenspieler. Man muss halt schauen. Ich glaube nicht, dass es so eine Flasche ist, die du schnell irgendwie da trinkst, wirklich auch was zum Genießen, glaube ich, wo man sich ab und zu mal wirklich so einen gönnt, an einem schönen Moment, wo muss man auch Lust drauf haben, aber tatsächlich ein guter Whisky.
Ja, finde ich auch.
Sehr schön. Ihr Lieben da draußen, gehabt euch wohl. Wir hören uns schon bald wieder. Das nächste Mal mit Anhang.
Bye, bye.
Ciao, Kakao.